Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Mit Waffengewalt gegen die PKK. Die türkische Armee greift die kurdische Arbeiterpartei im Irak an. Die Krawalle nach dem friedlichen Marsch. Belgrad rätselt über die Randalierer am Protestmarsch gegen ein unabhängiges Kosovo. Die UNO verurteilt die Eskalation. Wunsch nach eigenem Staat. Dem Beispiel des Kosovo wollen weitere folgen. Bosnische Serben, Abchasen und Südosseten. Wunsch nach mehr Klarheit. Der Bundesrat will Bewilligungskriterien für Waffenexporte präzisieren und bestätigt den Einsatz eines Pilatus-Flugzeugs im Tschad. Mit seinem neuen Energieprogramm hat der Bundesrat wenig Lob geerntet. Michael Kaufmann, der Mann, der hinter dem Programm steht, ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Eva Gameter.
Die türkische Armee ist mit rund 10.000 Soldaten in das Nachbarland Irak einmarschiert, wie Medien berichten. Der Einsatz, der gestern begonnen habe, richte sich gegen Schlupfwinkel der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Armee erklärte, die Truppen sollten so bald wie möglich zurückkehren. Die Regierung in Ankara wirft dem Nachbarland vor, kurdischen Separatisten der PKK Unterschlupf zu gewähren. In Nordirak genießen die Kurden weitgehende Autonomie. Die USA distanzieren sich von der Bodenoffensive ihres engen Verbündeten Türkei in Irak. Das afrikanische Land Tschad hat mit einem Trainingsflugzeug der Stanser Pilatus-Werke bewaffnete Kampfeinsätze geflogen. Dies bestätigt der Bundesrat. Mit den Kampfeinsätzen habe Tschad die Bedingungen für den Verkauf des PC-9-Flugzeugs verletzt. Nun würden mögliche Sanktionen gegen Tschad geprüft, so der Bundesrat. Zudem solle das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement abklären, ob die Ausfuhrpraxis für militärische Trainingsflugzeuge angepasst werden müsse. Die von der Gruppe Schweiz ohne Armee lancierte Volksinitiative für ein Verbot von Kriegsmaterialexporten lehnt der Bundesrat ab. Doch will er die Bewilligungskriterien für Exportgesuche präzisieren. Die Auslandschweizer sollen keine direkte Vertretung im National- und Ständerat erhalten. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats hat eine Initiative aus den Reihen der SP knapp abgelehnt. Diese wollte für die Auslandschweizer 2 Sitze im Ständerat vorsehen und einen eigenen Wahlkreis für die Nationalratswahlen schaffen. Damit würde man die Auslandschweizer gleich behandeln wie einen Kanton, kritisierte eine Mehrheit der Kommission. Ein Kanton sei jedoch ein zusammenhängendes Gebiet im Bundesstaat. Er könne nicht verglichen werden mit einer über die ganze Welt verteilten Gruppe von Personen, deren einzige Gemeinsamkeit darin bestehe, dass sie nicht im Heimatland wohnten. 2 weitere Verbände der Schweizer Gesundheitspolitik haben Stellung bezogen zum geplanten Verfassungsartikel für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung. Der Spitalverband H+ befürwortet den Verfassungsartikel, die Ärzteverbindung FMH lehnt ihn ab. Aus der Sicht der Spitäler hilft er, die Kosten in den Griff zu bekommen. Die Ärzte hingegen befürchten, dass dadurch die Krankenkassen zu viel Macht bekommen. Die Vorlage kommt am 1. Juni vors Volk. Sie ist der Gegenvorschlag zur zurückgezogenen SVP-Initiative für tiefere Krankenkassenprämien. Die Aargauer Regierung ist gegen ein kantonales AKW-Krebsregister. Befürworter erwarten sich davon, dass das Risiko rund um Kernkraftwerke abgeschätzt werden kann. Ein solches Krebsregister mache wenig Sinn, antwortet der Regierungsrat den Grünen. Für die Sicherheit von Kernanlagen sei der Bund zuständig und ein allfällig erhöhtes Auftreten sehr seltener Erkrankungen bei Kindern könne nur schlüssig nachgewiesen werden, wenn eine große Zahl von Daten erhoben würde. Dafür brauche es mehr als ein kantonales Krebsregister. Eingehend geprüft werden laut der Aargauer Regierung in den nächsten Jahren andere Formen für ein kantonales Krebsregister. Nach den schweren Ausschreitungen gegen ausländische Botschaften in der serbischen Hauptstadt Belgrad haben Spezialpolizisten den Schutz einiger Botschaften übernommen. Gestern Abend waren in Belgrad Demonstrationen gegen die Unabhängigkeit des Kosovo eskaliert. Aufgebrachte Serben stürmten in die amerikanische Botschaft und zündeten das Gebäude an. Dabei kam eine Person ums Leben, vermutlich einer der Demonstranten. Mehrere weitere Botschaften wurden stark beschädigt, unter ihnen diejenigen von Großbritannien und Deutschland. Die Randalierer zerstörten auch Autos, Banken und Läden. Mehr als 30 Personen wurden verletzt. Zwei Gebiete in Georgien wollen sich den Kosovo als Beispiel nehmen und auch unabhängig werden. Abchasien und Südossetien. Sie werden ihr Anliegen bei einem Treffen mit Russland und Georgien vorbringen. Sowohl Abchasien als auch Südossetien wollen sich von Georgien abspalten. Beide orientieren sich nun an der einseitigen Unabhängigkeitserklärung des Kosovo und treiben ihre eigenen Bestrebungen voran. Wegen der Korruptionsaffäre beim deutschen Autokonzern VW muss der frühere Gewerkschaftschef bei VW, Klaus Volkert, ins Gefängnis, und zwar für 2 Jahre und 9 Monate. Auch der Ex-Personalmanager Klaus-Joachim Gebauer wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Volkert und Gebauer gelten als Schlüsselfiguren in der VW-Affäre um Lustreisen auf Firmenkosten und Schmiergeldzahlungen an Betriebsräte. Volkert hatte Sonderbonuszahlungen in der Höhe von 2 Millionen Euro kassiert. Gebauer hatte Lustreisen, 6 Partys und Geschenke auf VW-Kosten organisiert.
12.37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Wir fragen, droht ein Krieg zwischen der Türkei und den irakischen Kurden? Folgen weitere dem Beispiel der Kosovaren, spalten sich nun die bosnischen Serben ab. Dann, Ausweg aus der Gewalt, wie ein Kanton geschlagene Ausländerinnen schützen will. Sackgasse nach Bestechungsskandal, warum der höchste Arbeitervertreter bei VW hinter Gittern verschwindet. Ausweg aus der Diktatur, wie sich die beiden Oppositionsparteien in Pakistan für eine unabhängige Justiz einsetzen. Nach dem Nuki-Kino das Weißhaar-Kino, wie eine Filmliebhaberin Seniorinnen und Senioren anlocken will. Und wäre nicht mehr oder Konkreteres drin gelegen, fragen sich die einen nach Veröffentlichung des Energieprogramms des Bundes. Im Tagesgespräch um 13 Uhr diskutiert Emil Lehmann über das Mögliche und das Wünschenswerte in Sachen Energiepolitik der Schweiz mit Michael Kaufmann, dem Vizedirektor des Bundesamtes für Energie. Mit Soldaten und Panzern ist die türkische Armee also in die Kurdengebiete im Nordirak eingedrungen. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass die türkische Armee mutmaßliche PKK-Rebellen im Grenzgebiet angreift, doch bis jetzt flog sie vor allem Angriffe aus der Luft. Nun scheint also eine größere Bodenoffensive im Gang zu sein. Ich fragte unseren Türkei-Korrespondenten Werner van Gent, was dieser Einmarsch zu bedeuten hat.
Wenn es wirklich zu einem Einmarsch gekommen ist, und das wissen wir noch nicht, die Türken sagen, sie seien mit 10.000 Soldaten und mit 50 Panzern einmarschiert heute Morgen früh um 7 Uhr. Das wurde noch nicht bestätigt von irakischer Seite. In Irak heißt es, es handele sich um eine beschränkte Operation. Die Iraker wollen das runterspielen, die Türkei will es hochspielen. Also wir wissen noch nicht genau, welches Ausmaß diese Operation hat. Wenn diese Operation so groß ist, dann ist das eine sehr gefährliche Eskalation.
Wie ist denn die militärische Bedeutung dieses Einmarsches zu werten? Kann die türkische Armee der PKK tatsächlich Schaden zufügen?
Offenbar will die türkische Armee, noch bevor es der Schnee in dem Grenzgebiet, in dem Gebirge zu schmelzen beginnt, will die PKK endgültig besiegen. Offenbar aus der Überlegung heraus, dass im März, wenn wirklich der Schnee weg ist, dass die PKK dann wieder sehr viel mobiler sei als jetzt.
Wie ist denn der Einmarsch politisch zu bewerten? Wie gefährlich ist die Situation?
Ich würde sagen, es ist sehr gefährlich, wenn es sich tatsächlich um eine groß angelegte Operation handelt, weil wenn sie mit 50 Panzern und mit 10.000 Soldaten einmarschieren, dann ist das nicht etwas, was heute oder morgen abgeschlossen ist. Dann rechnen sie damit, dass sie wirklich noch einen Monat oder vielleicht 2 Monate dort bleiben, um die PKK dann wirklich auch vor Ort bekämpfen zu können. Und das ist etwas, was von den irakischen Kurden nicht akzeptiert würde. Das ist eine sehr gefährliche Eskalation. Situation, und das hat auch, auch die amerikanische Seite hat das heute gesagt, es sei eine sehr schlechte Nachricht.
Könnte sich die Situation denn zu einem Krieg zwischen der Türkei und den irakischen Kurden ausweiten?
Das ist denkbar. Auch früher schon hat der irakische Kurdenführer Massoud Barzani gesagt, seine 200.000 sehr gut ausgerüstete und gut ausgebildete Peshmerga-Kämpfer würden in diesem Falle nicht davor zurückschrecken, gegen die Türkei, gegen die türkischen Truppen zu kämpfen. Und das wäre eine wirklich sehr gefährliche Eskalation.
Eine Macht, die in beiden Ländern Einfluss hat, sind die USA. Können die USA jetzt etwas bewirken?
Offenbar kontrollieren die USA die Türkei in dieser Frage nicht umfassend. Es hat ja sehr intensive, auch harsche Gespräche gegeben zwischen Präsident Bush und Ministerpräsident Erdogan. Bush hat Erdogan mehr oder weniger angefleht, bitte nicht es zu einer Eskalation kommen zu lassen. Der Norden Iraks ist ja das letzte Stück Land, wo es Stabilität gibt im Irak, und Bush möchte das auf keinen Fall gefährden. Offenbar kontrollierte aber Ankara vor allem auch das türkische Militär nicht umfassend und insofern auch die irritierte Reaktion aus Washington.
Einschätzungen von Werner van Gentz. Zuerst begann die Kundgebung friedlich. In Belgrad kamen 200.000 Serbinnen und Serben zusammen, um gegen die Unabhängigkeit des Kosovo zu protestieren. Schulen und Universitäten waren geschlossen. Die Regierung hatte Busse in die Hauptstadt organisiert. Der Demonstrationszug bewegte sich vom Parlament bis zur größten Kirche der Stadt, wo gebetet und gesungen wurde. Am Schluss arteten die Demonstrationen aber aus, als Jugendliche die US-Botschaft stürmten. Walter Müller in Belgrad, Sie waren als Augenzeuge auf den Straßen gestern. Die USA werfen Belgrad vor, die Botschaft sei nicht bewacht gewesen. Wissen Sie, ob das stimmt?
Ja, das stimmt, was umso erstaunlicher ist, weil dieselben Jugendlichen ja bereits am letzten Sonntag die US-Botschaft angegriffen haben. Die Polizei war also gewarnt. Und noch erstaunlicher ist, dass das serbische Fernsehpublikum letzte Nacht den Sturmangriff der Jugendlichen am Staatsfernsehen mitverfolgen konnte. Auf einem gegenüberliegenden Haus hatte das Fernsehen eine Kamera postiert und alle fragten sich, wo bleibt die Polizei? Nach gut einer halben Stunde ist sie dann angerückt, und zwar massiv mit Tränengas.
Ist es klar, ob das Fehlplanung war oder irgendwie Absicht?
Nein, das ist überhaupt nicht klar. Darüber wird in Belgrad heftig spekuliert, aber es wird wohl schwierig sein, Absicht nachzuweisen. Ich denke, das war eher Unvermögen.
Die Redner an der Kundgebung hatten zu friedlichen Protesten aufgerufen. Ein kleinerer Teil der Demonstranten wollte den Aufrufen nicht folgen. Waren das die Hooligans, also die Fußballfans, die sich auch sonst immer wieder Schlachten mit der Polizei liefern? Oder war der gewaltsame Protest breiter als sonst?
Es waren dieselben Fußballfans, aber diesmal bedeutend mehr, um die 1000 oder mehr. Die Belgrader Fußballfans sind im Stadion sehr gut organisiert und weltweit fast bekannt für ihre Aggressivität und Gewaltbereitschaft. Diese Jugendlichen habe ich schon gestern Nachmittag beobachtet in der Menge, und sie haben mich eigenartig berührt, denn das sind vielmals so 13- bis 17-jährige Buben, die Kapuze über den Kopf gezogen, und sie versuchen, einen möglichst grimmigen Eindruck zu machen. Sie werden in Serbien auch die verlorene Generation genannt, Kinder, die während den Balkankriegen und im isolierten Serbien geboren worden sind.
Am gleichen Abend hat das Parlament der bosnischen Serben im benachbarten Bosnien-Herzegowina eine Resolution verabschiedet, in der es quasi heißt, wenn Kosovo unabhängig sein könne, wollten die bosnischen Serben auch einen eigenen Staat. Wie ernst gemeint ist diese Erklärung?
Diese Drohung ist nicht neu. Der starke Mann in der Republika Srpska, Ministerpräsident Dodik, hat bereits vor den letzten Wahlen in Bosnien mit einem Referendum gedroht. Dodik will mit dieser Drohung vor allem erreichen, dass die Zentralregierung in Sarajevo den Kosovo nicht anerkennt. Also das wären auch die kroatischen und die bosniakischen Bosnier. Und Dodik versucht nun mit allen Mitteln, dass die gesamte Regierung nicht mehr Macht bekommt, was eigentlich die EU fordert. Und indem Dodik nun einen eigenen Staat will, belastet der Bosnien-Herzegowina vor allem innenpolitisch mehr und weniger, zumindest in diesem Moment, die große Weltpolitik.
Was sagt denn die Bevölkerung, die bosnischen Serben, dazu?
die sind natürlich einstimmig für einen eigenen Staat eigentlich, aber da kann man fast alle Serben in den anderen Ländern fragen, die möchten immer noch einen eigenen Staat, diejenigen in der Republika Srpska aber besonders.
Aus Belgrad Einschätzungen von Walter Müller. Wer die eigene Ehefrau schlägt, muss gehen. Bei häuslicher Gewalt kann die Polizei inzwischen in fast allen Kantonen aktiv werden und die Schläger zumindest vorübergehend aus ihrer eigenen Wohnung wegweisen. Die Polizei stößt allerdings auch mit der neuen Handlungsmöglichkeit an Grenzen. Oft erreicht sie die ausländischen Opfer nicht. Darauf hat der Kanton St. Gallen jetzt reagiert. Ostschweiz-Korrespondent Roland Wermelinger.
Der Fall sorgte vor 2 Jahren für großes Aufsehen. Die St. Galler Justiz schaffte einen Türken in sein Heimatland aus, weil er seine Tochter brachial zwangsverheiratete und mit Ehrenmord drohte. Um die Tochter zu schützen, handelte das Ausländeramt im Schnellverfahren. Ob der Mann zurückkommen darf, hat das Bundesgericht noch zu entscheiden. Dieser Fall hat Justizdirektorin Karin Keller-Sutter aufgeschreckt. Sie verstärkte den Kampf gegen arrangierte und Zwangsehen und stellte deren Opfer unter denselben Schutz wie die Opfer häuslicher Gewalt. Denn jedes zweite Mal, wenn St. Galler Polizisten bei häuslicher Gewalt ausrücken, ist das Opfer eine Ausländerin. Teilweise ein Schichtproblem, aber nicht nur, erklärt Karin Keller-Sutter, die bekannt dafür ist, bei diesem Thema Klartext zu reden.
Es hat viel auch mit dem Rollenverständnis der Frau zu tun, mit patriarchalen Gesellschaftsmustern, mit der Art und Weise, wie die Frau eben, sag jetzt einmal, gehalten ist, in Anführungs- und Schlusszeichen, und dass es eher dort toleriert wird in solchen Familien, dass es auch zu Gewalt kommt oder zu Züchtigung kommt sozusagen der Frau.
Doch genau diese Frauen können oft nicht geschützt werden, weil sie sich aus 2 Gründen gar nicht getrauen, Hilfe anzufordern. Die Angst vor Racheakten und die Angst, ausgewiesen zu werden, weil die Aufenthaltsbewilligung in den ersten 3 Ehejahren an den Ehepartner gekoppelt ist. Reicht dieser die Scheidung ein, müsste nach dem Buchstaben des Gesetzes die Ausschaffungsbehörde aktiv werden. Und hier setzt nun das neueste Instrument aus dem Hause Keller-Sutter an.
Dann geben wir die Möglichkeit, dass die Frau auch in der Schweiz bleiben darf, sofern sie nicht selber straffällig geworden ist und sofern es sich bei der Ehe nicht um eine Scheinehe handelt.
Gelockert wurde außerdem die Beweispflicht der Opfer. Es genügen nun Indizien wie Zeugenaussagen oder Fachstellenberichte. Diese Regelung gilt im Kanton St. Gallen seit rund 3 Monaten. Es ist auch eine kantonale Antwort auf den Bundesrat, der zwar zum Schluss kam, dass in der Schweiz jährlich Tausende von Zwangsehen geschlossen werden, aber kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe. Etwa 20 Frauen mit tragischen Hintergründen haben von diesem neuen Opferschutz bisher Gebrauch gemacht. Um ihn umzusetzen, arbeiten Ausländeramt, Polizei und Staatsanwaltschaft, Migrantenvereine, Frauenhaus und Opferhilfe zusammen. Die freisinnige Karin Keller-Sutter vertritt eine konsequente und bisweilen harte Linie in der Ausländer- und Asylpolitik. Ein Widerspruch ist das für sie nicht, es gelte Gesetze umzusetzen, Ordnung durchzusetzen und dabei die wirklichen Opfer zu schützen. Allerdings gibt es die Aufenthaltsbewilligung für Zwangsverheiratete und seelisch oder körperlich misshandelte Ausländerinnen nicht gratis.
Sie müssen Deutsch lernen. Sie müssen sich auch, wenn sie jetzt sozialhilfeabhängig sind, aus dieser Abhängigkeit befreien. Sonst gilt die Verlängerung dann nur für 1 Jahr. Also dann ist sie befristet. Also wir verlangen im Gegenzug schon auch etwas. Das mag vielleicht auf den ersten Blick etwas hart scheinen. Auf der anderen Seite gibt das den Frauen auch mehr Unabhängigkeit.
Und so ist eine Erkenntnis, die nicht nur die St. Galler Justizbehörden gewinnen, die, dass auch die staatlichen Instrumente laufend verfeinert werden müssen, um die Gewalt in den 4 Wänden einzudämmen.
Schmiergeldzahlungen und Sexreisen auf Firmenkosten. Monatelang sorgte der Skandal um den höchsten Vertreter der Arbeiter bei VW in ganz Deutschland für Schlagzeilen. Jetzt hat ein Gericht in Braunschweig das Urteil gefällt. Klaus Volkert habe VW betrogen und zu Unrecht Sonderboni von über 2 Millionen Euro kassiert. Er muss für 2 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Vor ein paar Jahren noch war Klaus Volker der mächtigste Gewerkschaftsvertreter Deutschlands. Als Betriebsratsvorsitzender bestimmte er bei VW nicht nur mit, wie lange und für wie viel die Autobauer in Wolfsburg und anderswo arbeiteten. Seine Stimme zählte auch, wenn es um den grundsätzlichen Kurs des Unternehmens ging. Diese machtvolle Stellung ist ihm offenbar zum Verhängnis geworden. Die Richter in Braunschweig sehen es jedenfalls als erwiesen an, dass sich Klaus Volkert auf Kosten von VW unrechtmäßig um rund 2 Millionen Euro bereichert hat. Das Geld hatte Volkert vom damals obersten Personalchef Peter Hartz erhalten. Hartz ging es nach eigenem Bekunden darum, den einflussreichen Arbeitnehmervertreter milde zu stimmen und im Sinne von konzernfreundlichen Entscheidungen zu beeinflussen. Peter Hartz musste nach dem Auffliegen der Schmiergeldaffäre vor rund 2 Jahren bei VW zurücktreten und nach einem Gerichtsurteil später eine Geldbuße von 500.000 bezahlen. Bei Klaus Volkert haben die Richter nun einen strengeren Maßstab angelegt. Er kann sich nicht freikaufen, sondern muss für fast 3 Jahre ins Gefängnis. Er habe, so heißt es im Urteil, die Sonderboni eindeutig verlangt und ohne jede Gegenleistung von VW bezogen. Geld im Übrigen, und das hatte in der deutschen Öffentlichkeit zusätzlich für Unmut gesorgt, das der höchste Arbeitnehmervertreter unter anderem für Sexreisen und Geschenke an seine Geliebte eingesetzt hatte. Volkerts Anwälte halten das Strafmaß für überzogen. Sie hatten auf Freispruch plädiert und im Prozess damit argumentiert, dass ihr Mandant sein Geld wert gewesen sei und somit das Unternehmen nicht geschädigt habe. Tatsächlich hatten auch frühere VW-Chefs diese Auffassung vor Gericht vertreten. Im Moment ist deshalb noch nicht klar, ob die Verteidigung gegen das heutige Urteil Einspruch einlegt.
In Pakistan nimmt der Druck auf Präsident Musharraf zu. Die beiden Oppositionsparteien wollen nach ihrem Wahlsieg von Montag trotz Rivalitäten eine gemeinsame Regierung bilden. Und offenbar konnten sich die beiden Parteiführer Nawaz Sharif und Asif Zardari auch darauf einigen, dass das Land eine unabhängige Justiz braucht. Die von Musharraf entlassenen kritischen Richter können hoffen, dass sie demnächst wieder in ihr Amt eingesetzt werden. Aus Islamabad, Rudi Meder.
Go, go! Musharraf, go! Go, go! Musharraf, go!
Go, go! Go, Musharraf, go! Weg, Musharraf, weg! So skandieren die streikenden Anwälte seit Wochen in den großen Städten Pakistans. Und viele glauben, dass die Tage von Präsident Musharraf gezählt seien.
I think this is the last days. Last days for Musharraf. If he is intelligent, he should quit very soon.
Wenn Präsident Musharraf intelligent sei, dann trete er schnell zurück. Nicht nur die Richter müssten wieder eingesetzt, auch die Demokratie und lupenreine verfassungsmäßige Zustände müssten wiederhergestellt werden. Die Wahlen seien ein Referendum gegen die Politik von Präsident Musharraf gewesen. Dieser sei nun verpflichtet, seinen illegalen Absetzungsbefehl für die Richter zurückzunehmen.
That is a referendum against the Musharraf, and now he is obligated to withdraw all those orders which are illegal, which have no sanctity, which are not according to the constitution.
Präsident Musharraf will davon nichts wissen, denn wenn die unabhängigen Richter wieder eingesetzt würden, dann könnten sie erneut über seine umstrittene Wahl zum Präsidenten Ende letzten Jahres durch das alte Parlament befinden und diese Wahl für ungültig erklären. In ihren Sprechchören fordern die Anwälte auch, Musharraf solle gehängt werden. Ist Ihnen das ernst?
President Musharraf has committed high treason.
Präsident Musharraf habe Hochverrat begangen und die Verfassung verletzt. Dafür sehe Artikel 6 der pakistanischen Verfassung die Todesstrafe vor.
That anybody who commits high treason or who commits the violation of the constitution or whoever overrules the constitution should be hanged, capital punishment.
Der höchste Richter des Landes Chaudhry ist der Ansicht, er sei immer noch in Amt, da der Absetzungsbefehl illegal sei. Sobald der Hausarrest gegen ihn aufgehoben wird und die Polizei den Stacheldraht um sein Haus wegräumt, will er zum Gericht gehen und Recht sprechen. Wenn nötig, so sagt er, auf einem offenen Feld. Die Nachbeben der Wahlen in Pakistan sind noch nicht vorbei. Es waren für viele überraschend freie und faire Wahlen. Doch die Bevölkerung und die Anwälte spielen dabei die Wortführer. Die Bevölkerung verlangt nun, dass die politischen Konsequenzen gezogen werden. Auf allen Ebenen.
Zauberlaterne und Nuki-Kino. Mit solchen speziellen Kinoprogrammen versuchen Kulturförderer bereits seit einigen Jahren, die Kleinen für den Film zu begeistern. Im Kanton Bern versucht nun eine Filmliebhaberin, vermehrt ältere Menschen ins Kino zu locken, mit ihrem Programm Cine Dolce Vita. Ein solches Seniorenkino muss spezielle Bedürfnisse erfüllen, weiß unsere Kulturredaktorin Beatrice Bonn. Sie hat sich in Thun in den Kinosaal gesetzt.
Also, was haben wir für Filmstaren früher oben gehabt?
Audrey Hepburn, Meryl Streep,
der James Stewart,
einmal vom Winde verweht oder Dr. Zhivago,
Casablanca oder irgendwie.
Das sind Welten. Heutzutage gibt es keine solchen Filme mehr.
Aber es gibt noch sympathische Hauptdarsteller, die gibt es noch heute.
Wie heisst er? Troisi.
Troisi.
Das ist ja so etwas Herziges. Das gefällt mir einfach. Und ich habe den Film so gern. Schon die Melodie und da ging ich x-mal schauen, fast jede Woche.
Der Film Il Postino erzählt die Geschichte eines ungleichen Paares auf einer süditalienischen Insel. Mario, der Postbote, und der Dichter Pablo Neruda. Es herrscht eine absolut konzentrierte Stimmung im Saal des Kino City, und als der Neuankömmling Neruda sich bei Mario nach dem schönsten Wunder seiner Insel erkundigt:
Beatrice Russo.
Wird herzhaft gelacht. Beatrice Russo, die wunderschöne Kellnerin der Osteria, die Postbote Mario anschließend mit Dichterworten und nicht mit Händen erobert. Sehr zum Misstrauen der Mutter der Schönen, die sich über die Kraft des Wortes doch sehr wundert. Zu Recht.
Eigentlich ist es ja nicht realistisch. Es ist fast schön, wie der mit der tut. Zuerst ist es so, dann ändert es. Aber es ist gleich schön.
Dass die Menschen aus den Stuben und Altersheimen ins Kino kommen, entscheidend dafür ist ein günstiger Eintrittspreis. 10 bis 12 Franken statt 16 oder 18 Franken wie abends üblich. Gefallen hat auch, dass die Lautstärke dem Publikum angepasst wird.
Dass es nicht so laut ist, wie es am Abend läuft. Ich denke, dass jetzt einfach spezielle Filme ausgewählt werden und das gefällt mir.
Entscheidend ist die Qualität der Filme. Das Publikum weiß, dass es einen gehaltvollen Film erwarten kann. Die Filmexpertin und umtriebige Initiantin von Cine Dolce Vita, Eva Vorahaller, wählt die Filme sorgfältig und kenntnisreich aus. Viele ältere Menschen hätten Mühe, sich durch den Informationsdschungel des Kinoprogramms zu kämpfen und gingen auch deswegen nicht ins Kino. Besonders beliebt im Übrigen sind Schweizer Dokumentarfilme.
Es muss eine Geschichte sein. Sie muss nicht unbedingt mit einem Happy End enden, aber ich finde, sie müssen aus dem Kino kommen und irgendwie wieder ein bisschen neue Energie haben und vielleicht ein bisschen rennen im Film, weil es gibt nichts Schöneres, als man, wie man hemmungslos kann in einem Kino rennen kann.
Ich bin jetzt eigentlich sehr, und ich muss sagen, es war also sehr, sehr schön. Es schlägt ein bisschen aufs Gemüt. Ich bin so ein bisschen ein Wehleidiger dadurch.
Ich muss darüber nachher studieren. Wunderschön.
10, 15 Jahre sind wir nie mehr im Kino.
Wenn die Leute jetzt in Dolce Vita kommen, ist die Chance gross, dass sie auch wieder motiviert werden, ins andere Kino zu gehen.
Sagt die Initiantin des Seniorenkinos Eva Vorahaller im Bericht von Beatrice Born.